Willkommen zur 8. Folge von Watch the Sully. Hallo Henning.
Moin.
Heute sind wir wieder nur zu zweit, nachdem Basti ja letztes Mal schon angedeutet hat, dass das hier demnächst was kosten soll, hat er nach der Aufnahme noch gesagt, er will mehr Geld, wir haben ihn deshalb rausgeschmissen und machen in Zukunft immer nur zu zweit. Ich kann mir einfach keine schlechten Witze verkneifen, das tut mir leid. Nein, Basti zieht um dieses Wochenende, zieht in neue Wohnung und hat vermutlich gerade irgendwie lauter Farbkleckse auf seinen Klamotten. Wir hoffen jedenfalls, dass das alles gut klappt und natürlich, dass er dann schnell Internet in seiner Wohnung kriegt. Aber Henning und ich, wir werden heute trotzdem viele tolle Trailer und Filme und besprechen können.
Ja, hoffentlich.
Ja, doch schon. Also ich finde, heute sind wir gut aufgestellt, was die Titel und so angeht.
Ja.
Fangen wir einfach mal an mit den Trailern. Ein Film namens Splinterheads, was wohl so die US-Bezeichnung für Gaukler und Jahrmarktbudenbetreiber ist, wird irgendwann hoffentlich auch nach Deutschland kommen. Denn einen Termin zu finden ist scheinbar unmöglich. In den USA kommt er jetzt Anfang November in ganz wenigen ausgewählten Kinos auch nur, was ich so gelesen habe. Was ich schade finde, ich würde den durchaus gerne demnächst sehen. Und es geht um eine Dame, eine weibliche Splinterhead, gespielt von Rachel Taylor, die vielleicht manche aus Transformers kennen. Ich habe den Film schon verdrängt. Ich wusste nicht mehr, dass sie damit gespielt hat.
Ich auch nicht.
Aber sie lernt so eben den örtlichen Faulpelz kennen, weil sie ihn reinlegt und also ja, so Jahrmarktgeschrei, holt ihn eben zur Bude und zieht ihn über den Tisch, wie das da so funktioniert. Und über irgendwelche Umwege kommen die zwei aber sich dann im Nachhinein näher und es entwickelt sich so eine Art Love Story. Klingt relativ klassisch, kitschig, ist es auch, wenn man sich den Trailer mal anguckt. Sieht aber sympathisch aus und denke ich, könnte ganz gut funktionieren. Was ich ganz lustig fand, es gibt dann in dem Trailer eine Szene, wo sie ihm ihr Hobby Geocaching erklärt. Und also wer das nicht weiß, da gehen Leute mit GPS-Gerät zu Koordinaten, die auf irgendeiner Webseite stehen und finden dann da was. Und natürlich sind die Macher clever genug und nutzen das zum Marketing. Das heißt, in den USA kann man irgendwo Kinotickets finden. Finde ich auch ganz lustig.
Das ist ja erstmal eine relativ witzige Idee und ja. Naja, also generell ist das Hobby da irgendwie, also für mich ist es halt immer noch sehr ungewöhnlich, aber ja, also hat irgendwie einen lustigen Aspekt in dem Trailer jetzt.
Ja, genau, ich habe das ja auch mal so abgewandelt probiert, ist ganz lustig und einfach eine kreative Idee, das ist ganz schön sowas und also wenn der nach Deutschland kommt, dann werde ich das hier auf jeden Fall wieder vermelden, weil ich fand, dass der ganz sympathisch ausgesehen hat. Genauso wie der nächste Film, der nennt sich Valentine's Day. Und Überraschung, kommt Mitte Februar auch in Deutschland und ist erstmal der totale Knüller, die Besetzungsliste, wer da alles mitspielt. Ich lese mal vor. Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Ashton Kutcher, Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Taylor Swift, Queen Latifah und. Also ein Riesenaufgebot an bekannten Namen. Das hat mich irgendwie dann gleich mal auch zusammen mit der Tonalität des Trailers sehr erinnert an He's Just Not That Into You. Ja, es wird nur sehr grob angedeutet, worum es geht, aber es deutet sich da auch eben wieder an, dass es so kleine Episoden sind von diesen ganzen Leuten und wirkte dadurch sehr ähnlich. Ich mochte ja He's Just Not That Into You sehr gerne und könnte mir auch hier wieder vorstellen, dass der ganz gut funktioniert. Also auf den freue ich mich auch, obwohl Patrick Dempsey mitspielt und ich meine, wenn ich mich nicht getäuscht habe, dass sogar noch irgendwie ein anderer von diesen blöden Grey's Anatomy-Ärzten drin ist. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher und den Namen von dem kenne ich auch nicht. Trotzdem, Film Mitte Februar werde ich mir angucken auf jeden Fall.
Ja, macht einen netten Eindruck. Gut, dann bin ich mit einem Film, mit einem Trailer, der einen ähnlich netten Eindruck hinterließ bei mir. Und zwar geht es um Serious Moonlight, wo Meg Ryan mitspielt. Und Meg Ryan spielt da eine Ehefrau, die nach Hause kommt und die dann entdeckt, dass ihr Mann sie betrügt. Also sie kommt nach Hause, das ganze Haus liegt voller Rosen und sie denkt, ach, das ist ja schön und ganz toll und ja, entdeckt dann, dass es eben gar nicht für sie war. Und ihre Reaktion ist dann ein wenig ungewöhnlich und zwar fesselt sie ihren Mann einfach zu Hause am Klo fest und zwingt ihn im Prinzip dazu, sich jetzt wieder in sie zu verlieben. Und ja, also wirkt irgendwie relativ abgefahren, aber sehr lustig. Also ich fand, ja, also das, was ja, man also jetzt im Trailer sehen konnte, ist
Komödie, schon... Komödie, ne? Man ja. könnte sowas natürlich auch als echten Thriller oder so machen, aber es ist natürlich als Komödie
angelegt. Nein, also es ist schon auf Humor ausgelegt, das Ganze. Und ja, wann es in Deutschland kommt, weiß man auch noch nicht. Aber Anfang Dezember startet der Film jedenfalls in den USA.
Genau. Erwähnenswert auch, die Affäre von ihrem Mann spielt Kristen Bell und es wird in einer Nebenrolle Justin Long zu sehen sein, der Mac-Guy, den wir alle kennen und lieben. Genau. Seltsam ist es übrigens auch, dass der deutsche Termin unbekannt ist oder generell kaum andere Termine als USA zu bekommen sind, weil es ist schon im Mai sind die Vermarktungs- oder Veröffentlichungsrechte für weltweit verkauft worden. Aber die haben anscheinend zurzeit kein Interesse, da irgendwas voranzutreiben.
Was ungewöhnlich ist, weil ich glaube schon, dass der Film genug Leute irgendwie ins Kino ziehen würde.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, hat große Namen drin.
Ja.
Also. Naja, mal sehen, wann da irgendwie was zu erfahren ist.
Ja, gut. Nächster Trailer, absolut genial. Old Dogs. selber Regisseur wie Wild Hogs, das ist dieser Film, wo ebenso John Travolta mit zwei anderen Darstellern, die ich jetzt gerade nicht weiß, so auf Motorrad
unterwegs. Tim Allen.
Genau.
Allen.
Genau,
mehr die, Power.
die da ja bei Wild Hogs auf Motorrad unterwegs sind und irgendwie neue Abenteuer erleben wollen. Ähnlich ist Old Dogs, also man sieht nur einen ganz kleinen Ausschnitt im Trailer, aber das geht da eben rum, dass John Travolta mit Robin Williams
Einem Dritten, ich habe auch
und
geguckt.
Und irgendeinem Dritten, keine Ahnung, jedenfalls, die wollen ins Zoo. Und es ist
absolut grandios. Weil da ist ein Kindergeburtstag, ne?
Ja, irgendwie Kindergeburtstag und die wollen da rein, aber werden so nicht reingelassen, weil schon geschlossen und nehmen irgendeine Abzweigung, wo sie sich reinschleichen und landen dann im Käfig von einem Riesenaffen. Ja. Genau. Und ja, also es klingt jetzt total dumm, aber es ist echt lustig gemacht und dann, ja, also diese 2-3 Minuten Trailer ja, beinhalten eigentlich nur, dass sie diesen Käfig vom Gorilla landen und dann fliehen sie und landen bei dem Pinguin, aber ich fand's grandios.
Also ja, ich habe mir auch kaputt gelacht. Es ist auch hier wieder genauso irgendwie klassisch kitschig, wie man sich's vorstellt. Also sie landen im Käfig und diskutieren dann natürlich erstmal, was macht man jetzt? Der eine hat dann gelesen, dass man nicht Angst ausstrahlen darf. Der andere hat die Idee so und so. Genau wie man sich das vorstellt, aber dank der tollen Schauspieler zum Totlachen.
Ja, also Trailer schon mal absolut lustig und wenn der Film in die gleiche Richtung geht, glaube ich, absoluter Tipp.
Ja.
Sehr gut. Okay, dann, ach nee, noch kurz erwähnen, USA kommt da pünktlich zu Thanksgiving und in Deutschland wohl Mitte Januar.
Richtig. Und auch hier ist Justin Long wieder in der Nebenrolle zu sehen. Und es ist der letzte Film, der veröffentlicht wird, in dem Bernie Mac noch mitgespielt hat, der ja letzten August verstorben ist.
Ja.
Tja, traurig.
Tja. Weniger traurig, sondern eher lustig ist mal ein deutscher Film oder ein deutscher Trailer, den wir jetzt gesehen haben. Und zwar geht es um 13 Semester. Ein Film, der am 7. Januar nächsten Jahres in die Kinos kommen soll und sich grob darum dreht, dass jetzt zwei ja, Schüler, jetzt Studenten, ihr Abi gemacht haben, nun eben das Studentenleben beginnen und sich da große Pläne erarbeitet haben und sich alles Mögliche ausgemalt haben. Und naja, wie man das dann vielleicht auch aus eigener Erfahrung kennt, klappt das alles nicht so ganz und es geht eben ein wenig drunter und drüber.
Ja, also ich finde es ja schon mal lustig, 13 Semester, ich habe jetzt gerade so im Kopf nachgerechnet, es könnte bei mir eigentlich ganz gut hinkommen, weil ich ja nach 7 Semestern jetzt gewechselt habe. Mal schauen.
Aber ist auf jeden Fall lustig gewesen, also für einen deutschen Film mal wieder was wirklich zum Lachen.
Ja, das stimmt. Also ich persönlich mag ja nicht nur deutsch übersetzte Filme, sondern ich mag eigentlich auch keine deutschen Filme, weil die sind eigentlich fast immer scheiße.
Ja, schön Trailer, pauschal.
Ja, sehr pauschal, aber es ist leider auch einfach meistens so. Aber der Trailer ist ganz gut. Was ich schon auch irgendwie mir gedacht habe, er wirkt sehr typisch wie diese paar guten deutschen Filme. Das ist irgendwie so immer dasselbe Schema, aber das funktioniert halt dann bei denen.
Ja, ja, aber das sind halt auch so die typischen deutschen Klischees, die ja wahrscheinlich viele kennen und ja, daher kann man sich damit halt relativ einzeln identifizieren und findet es dann eben dadurch automatisch auch noch witziger, als wenn das irgendwelche US-College-Filme sind, die zwar auch lustig natürlich sein können, aber wo eben, naja, was alles hier ein bisschen fremder ist, ne?
Ja. Ja, also der Trailer geht erstmal los mit diesem urtypischen, naja, schlechten Witz von wegen Hörsaal, Prof, gucken Sie mal alle nach links und alle nach rechts. Rein statistisch gesehen werden Sie diese beiden Menschen Ende des Semesters nicht mehr sehen und bla bla bla. Den ich ja persönlich noch nie erzählt bekommen habe. Ich glaube, dass das auch so eine Urban Legend ist. Und trotzdem weiß der Trailer insgesamt doch, naja, begeistern ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber er unterhält. Und der Film ab 7.01.2010 in den Kinos könnte dann schon ganz lustig sein.
Ja.
Was ich dazu auch noch gesagt haben wollte, ich habe ja den Trailer reingepackt und den habe ich bekommen, weil mein Kino jetzt twittert und diesen Trailer getwittert hat. Sehr bizarr. Leider ein bisschen over the top, so mit gute Nacht und guten Morgen, und ich gehe jetzt auf eine Geburtstagsparty, was dann schon sehr seltsam ist bei einem Kino.
Und das interessiert natürlich auch die Leute, die die neuesten Filme
brutal spannend. Ich finde das ja schon bei echten Menschen so spannend, wann die ins Bett gehen, aber genug davon. Interessante neue Vertriebswege für Trailer gibt es auch. Ganz kurz zum Schluss noch, es gibt jetzt einen zweiten Trailer zu dem absolut großartigen, ich nehme das Urteil einfach mal vorweg, ohne den Film schon zu kennen.
Unterstütze ich total.
The Man Who Stared at Goats, dieser abgefahrene Film, gibt es jetzt einen neuen Trailer, der, weil der ja auch jetzt nächste Woche in den USA anläuft und im März 2010 dann auch schon in Deutschland.
Haben wir das eigentlich schon erwähnt? Ich weiß gar nicht, aber der ganze Film basiert ja auf einem Sachbuch.
Wir hatten schon gesagt, dass das irgendwie auf einer True Story basiert.
Also sowas Abgefahrenes, aber jedenfalls ja, auch der zweite Trailer, sehr gut.
Yep, angucken und auf den Film freuen.
Ja.
Auch freuen darf man sich weiterhin, um die News einzuleiten, auf James Bond. Da war ja vor ein paar Wochen irgendwie auch die Geldproblematik von MGM mit dem kleinen Hobbit und eben auch dem James Bond 23 im Gespräch. Jetzt hat Daniel Craig gesagt, dass Drehbeginn Ende 2010 ist und viel mehr weiß man dazu noch nicht. Es gibt noch nicht mal einen Regisseur, aber...
Aber gut, abwarten.
Ja, auch noch eine Weile warten müssen wir auf den nächsten Film vom Macher von District 9, der den ohne Peter Jackson als Producer diesmal machen wird. Er hat selber über das Projekt gesagt, dass er eine spezielle eine sehr spezielle Idee hat für so einen nächsten Science-Fiction-Film, und es soll wohl sehr originell sein, seine komplett eigene Geschichte irgendwie und auf einem anderen Planeten spielen. Und er hat auch, das fand ich schon mal ganz witzig, wie er das formuliert hat, es spielt auf einem anderen Planeten, aber es ist toll, es ist toll.
was soll er sonst sagen? Also es spielt auf anderen Planeten und naja, ja, vielleicht
klappt's. Ich finde dieses Aber lustig. Ich mag Science-Fiction-Filme ganz gern, wenn sie gut sind. Wüsste jetzt nicht, warum so das Setting auf einem anderen Planeten gegen es ist toll sprechen sollte. Was er allerdings im nächsten Satz auch gleich gesagt hat, es ist brutal. Es ist sehr brutal.
Insofern, aber das war District 9 ja auch schon.
Ja, ja, da ist
unnötig das brutal
auch teilweise schon so splattermäßig gewesen. Ja, ja, finde ich auch unnötig leider. Aber mal gucken, wenn der jetzt hier so mehr sein Ding machen kann, ohne unter den Fittichen von Peter Jackson zu stehen, darf man gespannt sein, wie viel Potenzial der alleine hat. Ich denke, dass da schon einiges drin steckt. Aber das ist sowieso alles noch in ferner Zukunft. Und wenn er den dann fertig hat, stehen wohl alle Zeichen auf grün für, wie nennt man ihn dann, District 10? Ich weiß nicht, also den Nachfolger von District 9. Er hat selber noch nicht gesagt, ob er das macht, aber wenn er sagt, okay, dann geht da sofort alles los. Genau, ja, worauf ich mich ja brutal freue, auch bevor jetzt diese Neuigkeit rausgekommen ist, ist der nächste Film von Christopher Nolan, Inception. Wir hatten, war das nicht sogar in der ersten Folge, den Trailer oder den Teaser?
Ja, das und kann sein.
Das ist, oh, also der Film, der wird großartig, glaube ich. Es wurde jetzt bekannt, dass auch Michael Caine, der Butler aus den Batman-Filmen jetzt zum Beispiel, und Cillian Murphy, der war auch in den Batman-Filmen, hat die Vogelscheuche Scarecrow gespielt, diesen Psychotypi. Man sieht schon, Christopher Nolan, der hat so seine Riege anscheinend. Die haben jetzt ein bisschen über den Film auch gesprochen, weil es schon fast zu viel gesagt ist, weil sie total Geheimnis krämen. Also Caine sagt, er hat eine extrem kleine Rolle, ja, gerade mal ein bisschen mehr als so ein Cameo-Auftritt, und er hat nicht mal das ganze Skript gekriegt. Er hat einfach nur seine Seite gekriegt und hat eben auch erzählt, dass sie alle total am Set Geheimniskrämerei betreiben und ja, ich finde das toll. Ich mag dieses
Aber trotzdem Geheimniszeug. Sagt so jemand ja auch nur zu, wenn er doch irgendwie ungefähr die Geschichte weiß und ein bisschen mehr den Halt kennt oder nicht. Oder vertraut man da einfach?
Wäre ich mir in dem Fall jetzt nicht so sicher. Ich denke, dass dadurch, dass er ja auch bei den Batman-Filmen mit dem Nolan gearbeitet hat, dass er da schon einigermaßen Vertrauen auch hat. Und so.
Ja, ja.
Wenn der sagt, du, das ist cool, mach doch mal hier den Part 5 Minuten, dann kommt er einfach, würde ich jetzt vermuten. Der Cillian Murphy, der hat ein bisschen mehr gesagt, weil er auch eine größere Rolle hat, aber selbstverständlich kein Wort darüber verliert, was diese Rolle ist. Er hat gesagt, dass er das ganze Skript kennt. Er hat gesagt, es ist extrem komplex und es ist faszinierend. Er kann selbst kaum erwarten, bis der Film rauskommt. Und es passt in kein Genre, es gibt irgendwie alles Mögliche und er hat noch nie irgendwas gelesen, was dem auch nur nahe kommt. Das ist natürlich vielleicht alles irgendwelches...
Das klingt fast ein bisschen nach Werbung.
Marketing-Geblubber, richtig.
Ja.
Ich glaube das trotzdem. Weil, ich weiß nicht, wenn du dir den Teaser anguckst, wenn du dir anguckst, was Christopher Nolan schon an Filmen gemacht hat, ich habe extrem große Hoffnungen in diesen Film. Dauert leider noch bis August, wenn wir hier in Deutschland in den Genuss kommen. Im Juli kommt er in den USA. Und sie haben auch die Warnung irgendwie ausgesprochen, nicht im Internet auf Suche zu gehen, was über die Story schon geleakt wurde, weil man sich das einfach nicht kaputt machen sollte. Und oh, sowas finde ich so geil. Genau mein Ding, ja.
Schön Geheimniskrämerei.
Ich als Mensch, der Trailer bei der Hälfte abbricht, wenn er Angst hat, dass zu viel verraten wird, das ist ja ein Genuss. Naja. weniger Genuss ist für mich oft in Sitcoms, wenn Gelächter vom Band eingespielt wird. Da habe ich nämlich auch einen interessanten Artikel gelesen jetzt letzte Woche. Hat jemand ein Essay geschrieben, eben über dieses Phänomen. Ist nicht so lang, kann man sich mal durchlesen, ist ganz lustig, geht auch ein bisschen auf Unterschiede in deutscher und amerikanischer Kultur ein, weil der Autor mal eine Weile in Deutschland war und da festgestellt hat, dass das Deutsche irgendwie nie so Füllgelächter in Gespräche einbinden, was Amerikaner ständig machen. War ganz lustig, ich habe es einfach irgendwie nur deshalb drin, weil ich das auch absolut hasse. Ich finde das so schrecklich, dieses eingespielte Gelächter. Es gibt wirklich nur sehr wenige Serien, die gut genug sind, dass ich das dann irgendwie ertrage.
Also häufig kriegt man es ja gar nicht so wirklich mit, aber wenn die Serie eben nicht spannend oder unterhaltsam genug ist und dann fängt man eben halt an, auf sowas zu achten,
dann merkst du es natürlich.
Ja. Genau, und dann geht es einem halt umso mehr auf den Geist.
Ja, und also ich finde es halt schade, weil die Serie sollte doch alleine gut genug sein, um sich zu tragen und braucht nicht so künstliches Gelächter. Ja, mei. Ganz, ganz passend dazu auch ist die Woche mir so ein YouTube-Clip untergekommen, wo sie diese legendäre Pulp-Fiction-Szene, wo sie am Anfang im Auto hocken, nee, Quatsch, es ist gar nicht die, wo sie am Anfang im Auto hocken, es ist die, wo sie über den Huckel fahren. Noch besser. Und die ist quasi nachvertont worden als Sitcom mit eingespieltem Gelächter. Kann man sich dann auch mal angucken. Und wenn man dann schon auf der Homepage ist, klickt man gleich noch auf den Link 1 drunter, wo nämlich eine Webseite 10 Fälle zusammengefasst hat, wo bekannte Schauspieler Rollen abgelehnt haben, die sie vielleicht später bereut haben, dass sie abgelehnt haben. Das finde ich auch immer ganz lustig, so Sachen. Ich wusste zum Beispiel schon lange, dass Will Smith ursprünglich in Matrix den Neo spielen sollte. Und guckt euch einfach mal die anderen 10 an. Sind interessante Sachen dabei.
Okay. Klingt jetzt, also wusste ich auch noch nicht, aber klingt
wusstest
irgendwie
sehr... Wusstest du nicht? Ja? Nee. Wusstest du, dass eigentlich Kevin Costner Bill spielen sollte in Kill Bill?
Okay.
Zum Nein, Beispiel, auch unbekannt. Also das sind jetzt zum Beispiel beides Fälle, wo ich schon dankbar bin darüber, wie es gelaufen ist.
Also man weiß ja nicht, ob es anders nicht geklappt hätte, aber klingt ja, jetzt so im Nachhinein, wenn man Charakter und Charakter und Schauspieler jetzt so, naja, man weiß eben, wie es ausgegangen ist, die Entscheidung, dann
ja, wird das ist doch natürlich etwas immer nicht ne? wirklich neutral zu beurteilen. Aber also klickt's mal an, ist ganz lustig. Ich nehme auch gerne Hinweise auf noch mehr so Stories an. Ich finde das ganz, ganz spannend. Nicht so wahnsinnig spannend mittlerweile ist Flash Forward. Haben wir auch vor 2 Folgen oder so, glaube ich, schon kurz drüber gesprochen. Es gibt jetzt 5 Folgen mittlerweile und ich weiß es nicht genau. Bei mir will der Funke nicht so wirklich überspringen.
Aber am Anfang warst du doch
Ich war
so
relativ angetan.
Ja,
nee, der Pilot war ganz gut. Mittlerweile, ich weiß nicht. Es kommt mir einfach zu oft so vor, als ob man so einem gewissen Konzept hinterher rennt und mehr nicht. Und einfach nicht wirklich verstanden hat, was eine gute Serie ausmacht. Es ist jetzt nicht schlecht, aber...
Grundgedanke war nochmal, weil ich hab's ja überhaupt nicht verfolgt.
Grundgedanke ist, dass die Welt ein zeitgleiches, komplett total Blackout hat. 2 ja. Minuten 17 Sekunden lang fallen alle Menschen ins Koma, ja. wachen dann ja. wieder auf, haben in dieser Zeit kurz die Zukunft gesehen und ja, dann wollen sie eben rausfinden, was da eigentlich passiert ist.
Ja, also klingt ja eigentlich schon so, dass man daraus gut was machen könnte.
Die Story ist gut. Das ist übrigens aber auch keine Original Idea, also das ist, ich weiß nicht, ob es von einem Buch ist, ich glaube, es ist von einem Buch übernommen, also man könnte ja auch schon nachgucken, zumindest was im Buch da die Ursache und so weiter ist, habe ich mir erspart natürlich, aber es ist keine schlechte Sendung, vielleicht ist es auch einfach das Problem, dass man sie irgendwie einfach mit der Faszination von Lost vergleichen will, / muss, weil sie halt diese Nachfolge in gewisser Weise antreten soll, wenn es nach ABC geht. Die Sendung wurde mittlerweile auch verlängert, schon während der ersten Staffel jetzt, für insgesamt 25 Folgen in der ersten Staffel. Das ist auch wieder so ein Schritt, ja. Das hat Lost irgendwie auch bekommen, fast. Und
also scheint ja durchaus erfolgreich zu sein.
Ich persönlich sehe jetzt nichts, was das rechtfertigt unbedingt. Es ist eine sehenswerte Sendung. Ich freue mich auch, dass ich mehr davon zu sehen kriege, aber es kommt nicht so richtig aus dem Tritt. Und es ist halt für diese zubestellten Folgen jetzt auf die 25 wird ein neuer Showrunner kommen. Deshalb habe ich es quasi überhaupt in den News drin. Ja, das ist jetzt die Woche bekannt geworden. Bislang hat Mark Guggenheim die Sendung quasi geleitet. Diese zusätzlichen Folgen wird jetzt der bisherige Co-Creator und Co-Executive Producer David Goyer machen. Der wird jetzt Showrunner. Und ich verfolge die Serie auf jeden Fall weiterhin. Ich würde mir halt wünschen, dass sie mich irgendwie mehr mitreißt, aber so wirklich Spannung ist noch nicht da. Leider. Mal schauen, ob vielleicht die nächste ABC-Serie das dann schafft. Über die hatte ich eigentlich auch schon länger vor, mal zu sprechen. Jetzt bietet sich's an, weil man die ersten 8 Minuten jetzt online gucken kann. Es geht um V. Das ist relativ zeitgleich mit Flash Forward damals angekündigt worden. Das war schon ewig, bevor wir unsere erste Folge hatten, dass man da von den beiden Serien irgendwie kurze Previews gucken konnte. Es handelt sich um ein Remake von einer Miniserie aus 1983 schon. Hier ist der Executive Producer derselbe, der auch bei 4400 die Rückkehrer diesen Posten inne gehabt hat. Kennst du die Serie?
Ich habe die mal angefangen, aber...
Ich hatte die nämlich auch mal angefangen.
Irgendwann wurde es mir dann zu blöd. Also ich fand am Anfang alles relativ spannend und dachte, boah, da, das könnte was werden.
Ja.
Bin also, dann aber nach ein paar Folgen, ich weiß nicht, also vielleicht 5, 6 Folgen oder sowas, irgendwann bin ich ausgestiegen.
Ich glaube, weil ich habe das sogar mehr als 1, 2 Staffeln geguckt, dann irgendwann aus den Augen verloren, weil es doch abgebaut hatte. Ich habe dann nur noch mal irgendwann gelesen, dass die gecancelt worden ist und überhaupt kein Ende hat. Insofern habe ich jetzt auch nicht wirklich das Verlangen, da noch mal irgendwie einzusteigen oder so, wenn es dann eh so frustrierend ausgeht.
Ja, dann kann man sich gleich schenken.
Erwähnenswert ist vielleicht eben aber diese Tatsache deshalb, weil es inhaltlich so doch leichte Parallelen gibt. Worum geht's in V? Es tauchen riesige UFOs auf, überall über den Hauptstädten. Und es steigt dann irgendwie auch so eine Führerfigur, heißt wohl Anna, aus und behauptet, ja, wir kommen in Frieden. Und das klappt wohl erstmal irgendwie auch ganz, ganz harmlos. Allerdings gibt es eben so ein Grüppchen von Menschen, die das nicht wirklich glauben wollen. Und da verfolgt man dann im Lauf der Serie anscheinend die FBI-Agentin Erica Evans. Und die deckt dann auch, oder die kommt eben dem auch auf die Schliche, dass diese Aliens schon seit Jahrzehnten die menschlichen Regierungen und Unternehmen und so weiter unterwandert haben und halt den Planeten übernehmen wollen. Und das so jetzt der letzte Schritt ist.
Klingt total kreativ.
Klingt unglaublich kreativ. Ist für mich aber aus 1, 2, 3, ich würde mal sagen 3 Gründen interessant. Erstens, Hauptrolle spielt Elizabeth Mitchell, die wir alle aus Lost kennen, das ist nämlich Juliet. Ansonsten auch ein paar bekannte Gesichter, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Das ist mal Grund 1. Zweitens, ich habe den zwar wirklich nur einmal damals eben, als es mit Flash Forward rauskam, vor Monaten geguckt, aber das hat extrem gut gemacht ausgesehen, wirklich außergewöhnlich gut. Und drittens, die Kritiken, die das bis jetzt kriegt von Leuten, die eben schon den Piloten gesehen haben, die sind überragend. Also zum Beispiel E-Online hat gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10 gibt es 11 Punkte. Es ist der beste Pilot, den sie jemals gesehen haben. Und
okay,
das ist jetzt so ein Beispiel. Es gibt wirklich viele extrem positive Stimmen. Und auch wenn so die Handlung irgendwie ein bisschen althergebracht und wenig spannend klingt. Ja,
wirkt halt eben so ein bisschen so nach Durchschnittsserie irgendwie. Aber gut, ich meine, aus so einer Geschichte und den paar Fakten, die man dann da weiß, also da kann man sich ja irgendwie kein abschließendes Urteil wirklich erlauben. Also ja. man kann sicherlich so eine Serie so durchschnittlich irgendwie durchschleifen und naja, manche gucken es, aber gibt sicherlich auch genug Ansatzpunkte, um sowas wirklich spannend und gut zu machen.
Also, ja, richtig. Also ich meine, das hängt halt dann einfach auch von der Produktionsqualität ab und die scheint hoch zu sein. Was ein bisschen seltsam ist an dem Ganzen, es kommen dann jetzt im November 4 Folgen und dann ist Pause und ab März 2010 läuft der Rest. Keine Ahnung, wieso das so ist. Es ist wohl inhaltlich schon ganz gut machbar. Ich würde mal vermuten, dass so in den ersten 4 Folgen die Ankunft und so weiter dann passiert. Aber
ja,
generell schade eigentlich. Mal gucken, ob ich da überhaupt im November gleich anfange oder dann erst im März einsteige. Auf jeden Fall, diese ersten 8 Minuten habe ich selber jetzt noch nicht gesehen. Ich kenne nur diesen kurzen Trailer. Ich versuche mal beides zu verlinken. Es ist wirklich auf jeden Fall ein Blick wert, kann ich sagen. Und dann damit sind wir eigentlich erstmal durch. Und
ja, kurz über die Neuigkeiten gehuscht und gehen dann auch gleich zu den Filmen über, ne?
Jawohl.
zu zwei Filmen, die wir beide gesehen haben und auch beide wirklich toll fanden. Und wir fangen mal an mit The Taking of Pelham 123 oder 100.
Ich würde jetzt
ich weiß es nicht.
Vermutlich sagt man 123. Sinnvoll wäre auch 123.
Also es geht ja darum, dass die um 1.23 Uhr los wird.
Richtig. Der deutsche Titel auch grandios stimmungsmachend, die Entführung der U-Bahn Pelham 123.
Ist wenigstens
eine wörtliche Übersetzung. Ich weiß, ich meckere immer über deutsche Titel eigentlich und in dem Fall darf mir gerne jeder den Stinkefinger zeigen, aber ich finde trotzdem, also bitte, der Titel, der turnt doch ab.
Ja, aber der Film
das klingt macht ja so einen wie guten eine
Eindruck und hat schon bei mir so viel Interesse geweckt, dass das der Titel sowas von irrelevant war. Also
ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Titel gesehen, ich habe zwar dann auch gesehen, dass John Travolta mitspielt und dass Denzel Washington mitspielt, aber so dieser deutsche Titel und das Poster, das ich irgendwie auch sehr seltsam finde, haben mich brutal abgeturnt. Ich hatte erstmal echt gedacht so, na gut.
Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwie was Unterhaltsames wird. Und ja, also wir haben ihn jetzt ja beide gesehen und du warst ja anfangs ziemlich begeistert.
Ich bin immer noch begeistert.
Also ich fand ihn ja auch an sich gut und wirklich sehr unterhaltsam, aber ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, das Ende hat mich halt so ein bisschen enttäuscht und da hätte ich mir irgendwie was anderes gewünscht. Aber das liegt ja eben wohl daran, was du ja schon meintest, dass es eben
ein Remake,
dass es da wohl diverse Vorlagen gibt, an die man sich halten muss und das eben zu so einem Ende führt.
Also um's mal genau zu sagen, es ist ein Remake von einem Film aus 74, glaube ich, war das, wo Walter Matthau damals die Rolle, die Denzel Washington diesmal spielt, inne hatte. Diese Verfilmung von damals war schon eine Buchverfilmung und ist 1998 nochmal als Fernsehfilm in den USA geremaked worden und jetzt gibt's noch ein Remake. Also die Story ist gut verwurstet mittlerweile, würde ich sagen.
Und die Story ist an sich auch wirklich nicht so extravagant und besonders, aber dennoch gut gemacht. Also es geht ja, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, darum, dass eine U-Bahn entführt wird und dass diese Entführung darauf abzielt, Geld zu machen.
Ja, ganz klassisch.
Denzel Washington spielt Mr. Garver oder so, glaube ich,
ja.
Der eben für die U-Bahn arbeitet und da zuständig ist momentan für die, ich nenne es mal Lenkung der Züge, also der das so organisiert.
Ja, der sitzt halt da in der Schaltzentrale quasi.
Genau, und guckt, ob das klappt und sagt, du hast rot und du hast grün und naja. Und jedenfalls treten die Entführer oder der Entführer in Form von Travolta eben mit dem Garver, also Denzel Washington, in Kontakt und verhandeln.
Er wollen quasi Lösegeld erpressen, für die Geiseln natürlich. Das klingt ganz, ganz gewöhnlich und bekannt ist es auch. Der Film ist von Tony Scott, den man sicherlich irgendwie kennt. Top Gun hat er gemacht, Last Boy Scout. Der hat auch gemacht den Staatsfeind Nummer 1. Es ist übrigens der Bruder von Ridley Scott, was ich auch lange nicht wusste. Und die Filme von Tony Scott erkennt man eigentlich häufig und das ist auch in dem Film nicht anders, ne?
Schön geleckt alles.
Richtig, genau. Das ist so richtig geschleckte, fast musikvideomäßige Hochglanzoptik. Ja? Also es spielt ja in New York und er kostet voll aus, dass er Szenen von New York einbinden kann, auch wenn es manchmal nicht so wahnsinnig sinnvoll ist.
Aber es sieht toll aus.
Halt mal eine tolle Kamerafahrt durch New York.
Sieht ja, toll aus. Dann sieht man halt einfach irgendwie so, im Prinzip einfach nur eine U-Bahn langfahren, irgendwo durchfahren, ich weiß nicht, und ja, es glänzt und spiegelt und reflektiert und es sieht halt alles sehr schick aus.
Ja, genau.
Aber ich finde, es passt, also es ist jetzt
ja, es passt irgendwie einfach zum Film. Oder die Kamera, keine Ahnung, dann wird so mit der Geschwindigkeit, in der das Bild abgespielt wird, rumgespielt, ja, dann bleibt so kurz fast stehen und zack, geht's ganz schnell weiter und es ist schon so Tony Scott-Stil, würde ich fast sagen. passt aber, wie du gesagt hast, zum Film. Ja, also der ist so ein bisschen auf eben moderner gemacht, spielt er auch in einem nach 9/11 New York, was man ja mittlerweile irgendwie doch abgrenzen muss vom Gegenteil. Insofern gibt es natürlich gleich wieder, sind das Terroristen? Nein, das sind noch keine Terroristen. Das ist ja mittlerweile auch sehr beliebt in so US-Filmen, dass man diese Thematik irgendwie einbaut, dass viele Leute alles sofort für Terroristen halten. Natürlich der Held, also der Denzel Washington sagt, ach Quatsch, das sind noch keine Terroristen, weil der hat noch irgendwie ein Gehirn und so weiter. Fand ich auch total kitschig, aber in den Film insgesamt gut reinpassend.
Ja, es ist halt so ein Klischeefilm, so Entführung und Verhandlung und...
Ja, und da sind wir ja. Dann eben auch beim Punkt genau, was ich da einfach auch gleich mal sagen wollte oder mir gedacht habe. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, irgendwie mit G.I. Joe und Transformers 2, es gibt Filme, da kann man den Kopf abschalten und genießen, und es gibt Scheißfilme. Und das ist jetzt so ungefähr, was ich mir vorstelle unter einem Film, wo ich den Kopf abschalte und einfach passieren lasse. Ja? Es gibt in dieser Story irgendwie totale Löcher drin. Mir fällt es jetzt leider nicht mehr ein. Ich habe es mir an einer Stelle echt gedacht, ja, das ist ja um Gottes Willen, aber hat mich nicht gestört. Also es kommt zum Beispiel dann irgendwie ein Laptop vor. Ja, doch, genau, ich glaube, das war es. Es kommt ein Laptop, den ein Passagier der U-Bahn mit Webcam und so weiter halt drin hat und darüber nach draußen kommunizieren kann, ist jetzt auch nicht gespoilert oder so. Und der geht halt irgendwann aus und man sieht auch 0%, also kein Strom mehr, aber danach macht er ihn nochmal an.
Ja, aber weil das geht.
Ja, natürlich kann man das auch irgendwie begründen, was weiß ich, der geht halt früher aus, dass man keine Daten verliert und man kann ihn dann zwingen, dass er sich wieder anschaltet, wenn man unbedingt noch will, geht schon auch drin, aber es ist eigentlich bekloppt, stört aber einfach in dem Film nicht, weil mein Kopf ist aus. Das ist einer von den Filmen, die ich gut finde, wo man den Kopf abschalten kann.
Ja, es läuft eben alles auch schön linear und es ist eigentlich, es finden auch keine wirklichen Überraschungen und so statt, also
nee.
Man verfolgt das so in Ruhe und ja, wird eben knapp 2 Stunden nett unterhalten, ohne jetzt mit irgendwelchen Überraschungen verwirrt zu werden oder sowas. Also das
genau, also findet da irgendwie nicht statt. Es gibt dann in dieser Erpressungsstory einen kleinen Twist, der ist nicht besonders clever und tut auch nicht so, als ob es jetzt die Mörder-Story deshalb wäre. Passt auch. Und apropos wegen dem Lösegeld, fand ich auch lustig dann, im Original mit Walter Matthau, da wollten sie 1 Million. In diesem TV-Remake 98 wollten sie 5 Millionen, jetzt sind es 10 Millionen. Also alles korrekt mit Inflation. Ganz lustig. Und ja, ansonsten diese Optik, diese Tony Scott Hochglanz Musikvideo obercool Style Optik, ich finde, das passt ganz gut zu New York. Ich kenne natürlich jetzt nicht das Original, weder diese Originalverfilmung noch die Stadt. Also ich war zwar schon ein paar Mal, aber ist schon sehr lang her. Und ich war einfach positiv überrascht insgesamt von dem Film. Ich habe mir, wie vorhin schon gesagt, nicht so wirklich viel erwartet, obwohl ich ja Travolta toll finde, der wie üblich einen total simplen, einfarbigen Bösewicht spielt, aber ich mag das, wenn er das macht. Ich fand zum Beispiel Passwort Swordfish auch absolut geil, unter anderem wegen Travolta. Das passt also für mich auch. Und Denzel Washington ist sowieso cool.
Und wichtig, der Bürgermeister wird gespielt von James Gandolfini. Also wer Sopranos kennt und mag, wird davon wahrscheinlich auch begeistert sein, so wie ich. Auch wenn die Rolle eigentlich sehr klein ist.
Ja, aber er macht es schon gut. Ich habe ihn auch gleich erkannt. Ich habe ja von Sopranos nur eine Folge geguckt und ich wollte damals anfangen. Und dann
unmöglich.
Ich weiß nicht mehr, was mir da dazwischen gekommen ist. Dann wieder aus den Augen verloren, aber den habe ich trotzdem gleich erkannt. Das ist schon ganz nett.
Ja, nur so am Rande erwähnt.
Aber. Ja. Ja, und ich habe einfach gleich am Anfang, als der Film losging, ist so im Soundtrack, ist von das ist von Jay-Z, oder? 99 Problems, but a bitch ain't one.
Kann
kommt
sein.
Und das setzt so gleich irgendwie die passende Grundstimmung. Ja? Das passt perfekt, um dir so ein bisschen zu vermitteln, was dich erwartet. Ja? So ein bisschen Gangster, cool.
Das ist halt alles
Klischee. Modernes New York.
Stehen dann da am Anfang, am ja, am Gleis von der U-Bahn und Sonnenbrille auf. Und,
ja, ultra cool. Also das passt einfach alles gut zusammen. Es ist ein wunderbar gut gemachter Kommerzfilm irgendwie und ich mag solche Filme einfach.
Ja.
Kann man sich gut angucken. Auch lustig erwähnenswert, wie wir ja gesagt haben, der Titel spielt eben auf die U-Bahn, die bei Pelham losfährt um 1.23 Uhr an. Und nachdem dieser Film damals im Original kam, hat die New York Transit Authority jahrelang offizielle Richtlinie gehabt, dass von dieser Station kein Zug um 1.23 Uhr losfahren darf, weil sie Angst hatten, dass die Leute das einfach noch im Kopf haben. Irgendwann haben sie das dann zwar quasi nicht mehr offiziell so gehabt, aber trotzdem noch immer versucht, dass da keine Züge losfahren. Finde ich total cool. Und was ich mir auch wirklich extrem gedacht habe, es spielen ja viele Filme in New York, aber bei dem ist es mir total oft aufgefallen, GTA 4, das beste Spiel des vergangenen Jahres, hast du auch gespielt, nehme ich an.
Ja, und noch nicht durch, aber...
Ist ja quasi auch in New York angesetzt und ich habe das ja auch als das Spiel damals rauskam, gab es dann so Fotostrecken, wo sie irgendwie Spielsequenzen mit Echtweltfotos von New York verglichen haben und da war das schon beeindruckend, die Ähnlichkeit. Aber in dem Film habe ich mir jetzt echt oft gedacht, Mensch, das kennst du doch, das guckt ja total bekannt. Aber so von wegen, als ob das hier aus meiner Heimatstadt was wäre, wo ich öfter vorbeigekommen bin, so unglaublich ähnlich.
Haben sie das halt auch da ganz, ganz wieder klischeehaft eben so die.
Ja, natürlich die bekanntesten Orte genutzt, genau. Also irgendwie den Tunnel, die Einfahrt, dieses Helipad und so. Aber es ist wirklich, ich gucke ja viele Filme und es spielen viele in New York, wie gesagt. Aber das ist mir noch nie so extrem gegangen, dass ich so oft was, naja, in Anführungsstrichen wiedererkannt habe, fand ich auch sehr, sehr amüsant. Also der Film, sehr empfehlenswert. Es ist zwar, du hast ja vorhin schon gesagt, das Ende stört dich ein bisschen. Ich fand es dann gegen Ende auch, es ist dann mal irgendwie arg blutig. Aber kann man auch drüber wegsehen. Und
ja, das sind halt insgesamt diese inhaltlichen Verwerfungen, die da manchmal ein bisschen, übel aufstoßen, aber die dem Film selber eigentlich jetzt, also die den Film selber so jetzt nicht stören und die den jetzt eigentlich auch nicht wirklich riesig abwerten. Also das ist schon in Ordnung so.
Genau. Ja. Also Empfehlung und quasi Daumen hoch, was ja eigentlich der korrekte deutsche Titel für den nächsten Film wäre. Denn es handelt sich um Ab. Zu Deutsch oben, fälschlicherweise übersetzt, wie üblich. Der aktuelle Pixar-Film eben.
Und genau.
Der mir von... ich glaube, ungefähr der halben Welt schon ans Herz gelegt worden ist, wie toll der ist, ob es jetzt Familie oder Freunde oder Kommilitonen oder was weiß ich nicht sind. Alle waren irgendwie begeistert und ich bin ja auch Pixar-Liebhaber. Ich finde die eigentlich auch immer toll.
Ja, und das ist halt ein Film, der sich eigentlich genau da einreiht, wo auch so all die anderen Pixar-Filme stehen. Also sehr hübsch und so sehr familientauglich eigentlich. Also hat mir auch insgesamt gut gefallen.
Ja, familientauglich, kommen wir später noch kurz zu. Ja, erzähl doch erstmal ganz grob, es geht um?
Es geht, am Anfang ist im Prinzip wird eine größere zeitliche Spanne kurz zusammengefasst. Also es geht darum, dass Carl und Ellie sich als Kinder kennenlernen. Mhm. Die wohnen, ich weiß gar nicht, welche Stadt das spielt.
Ich glaube.
Halt in irgendeiner amerikanischen Stadt, nichts Spektakuläres und wie gesagt, lernen sich als Kinder kennen. Haben beide ein Faible für Charles Manz, glaube ich.
Ja, Manz.
Genau. Der in der damaligen Zeit so ein großer Abenteurer war und die haben den eben beide verehrt und ist dann halt so ein bisschen kitschig, dann als Kinder miteinander gespielt, dann irgendwann verliebt, geheiratet, alt geworden zusammen und so weiter und wollten eigentlich immer ihrem Idol Charles Manz nacheifern und wollten eben auch die Abenteuer in Form von Entdeckung Südamerikas und so, wollten das eben nachmachen irgendwie und da mal hinreisen. Und naja, dieser Traum blieb eben ein Traum. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel vorweggenommen ist, aber da es in den ersten paar Minuten eigentlich passiert, ist es eben, kann man es ja vielleicht erwähnen, also Ellie, seine Frau, stirbt und Carl versucht eben nun, das, was sie zusammen nicht geschafft haben, nachzuholen.
Ja, das ist doch eine gute Zusammenfassung. Aber ja, es ist, ich finde es interessant jetzt gleich, dass du das auch ansprichst, denn das hat mich dann fast ein bisschen geärgert, als ich ihn gesehen habe. Ich fand tatsächlich, dass der Trailer schon zu viel verraten hat. Es ist schwierig bis unmöglich, einen Trailer zu dem Film zu machen, der mir getaugt hätte und massentauglich ist, glaube ich. Ich weiß nicht. Diese Anfangssequenz, die du jetzt eben erzählt hast, bis zu seine Frau stirbt, die ist so, ich würde mal 10, 15 Minuten lang schätzen, kommt quasi ohne Sprache aus. Ja. Und erzählt eben so diese Entwicklung, ja, von ihm als Kind bis hin zum alten, grummeligen Typen. Und das ist absolut toll gemacht. Das ist unglaublich berührend, wirklich. Ja, es ist ein Animationsfilm, aber es geht dir so nahe, dass du fast das Wasser in den Augen hast.
Also es zieht einen schon ziemlich runter.
Richtig.
Und damit rechnet man halt nicht.
Nee, es ist tatsächlich auch irgendwo deprimierend, aber worauf ich eigentlich raus will, es ist toll gemacht, es ist auch notwendig, es braucht schon diese Sequenz, damit irgendwie so die Charaktere dann eine Tiefe haben, oder also er halt, ja, im Wesentlichen. Mhm. Aber ich weiß schon, was passiert. Die ganze Zeit. Ja, weil ich kenne den Trailer. Ich weiß, dass das Haus abheben wird und dass er alleine ist und dass dann dieses dicke Kind auf dem Haus mit drauf ist. Das kommt auch schon im Trailer. Das weiß ich alles schon. Das finde ich doof, weil das einfach so gute 20 bis 30 Minuten lang jegliche Überraschungsmomente nimmt. Da gibt es keine mehr. Da gibt es gute Gags, das ist ganz lustig. Es ist, wie gesagt, es ist unglaublich berührend.
Wobei jetzt eben, also ich finde eben bei der Geschichte jetzt auch nicht so wild, dass man da jetzt nicht irgendwie groß überrascht wird. Also das hat mich jetzt eigentlich überhaupt nicht gestört. Also weil
die
Pixar-Geschichten
schlimm, aber
aus meiner Sicht eigentlich sowieso so ausgelegt sind, dass sie, doch ein bisschen schlicht sind eher.
Ja, aber gerade deshalb wäre es doch schön, wenn du das wirklich noch nicht weißt. Ich meine, stell dir doch mal vor, du hast noch gar keine Ahnung, dass das Haus abhebt. Da kommt doch der Moment noch viel geiler rüber, wenn das dann passiert.
Ja.
Oder wenigstens, weißt du, diese Szene, wo dann das Haus abgehoben hat und uns klopft, wenn du nicht schon weißt, wer da draußen steht. Und ich meine, das ist eine total coole Szene, wie er dann sagt, ja, kann ich bitte reinkommen? Nein, Tür zu, zack. Das ist super. Aber die war im Trailer schon. Und das ist ein bisschen schade drum eigentlich. Ist nicht schlimm, ich konnte trotzdem nochmal lachen, aber ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn mir diese Szene noch nicht vorher gezeigt worden wäre. Es ist, ja, aber natürlich, andererseits sage ich ja, also gebe ich auch offen zu, es ist total schwierig, dann da irgendeinen Trailer zu machen, außer einen Teaser. Dann,
ja,
entweder du weißt quasi nichts oder alles. Aber es ist halt einfach so, Pixar macht tolle Filme. Ich gehe in jeden Pixar-Film rein, ohne irgendwie was zu wissen. Die könnten sich's halt leisten. Ich würde mich freuen, wenn sie sich dann auch mal trauen würden. Das ist so, geht in dieselbe Richtung wie mit diesen Lachern, weißt du? Die sollen doch einfach mal überzeugt sein von ihrem Zeug, ja? Und nicht schon das ganze Pulver im Trailer verschießen, weil sie Angst haben, sonst kommt keiner ins Kino. Das finde ich
immer einfach ärgerlich. Nein, eigentlich hat der Film auch wirklich nicht nötig, da jetzt so unnötig irgendwie Werbung zu machen oder so. Also weil ich glaube eben, die Filme sprechen eigentlich so für sich.
Ja, absolut. Es ist, und eben diese eher deprimierende Anfang, der fand ich auch erstaunlich irgendwie, hat mich so gewundert, überrascht, wie ernst das am Anfang ist, und hab mir echt gedacht am Anfang, boah, das ist aber irgendwie nicht wirklich für Kinder, die sind ja total am Ende, wenn die das sehen. Und dann, so ein bisschen später, ist mir irgendwie dann eingefallen, wie das war, als ich König der Löwen zum Beispiel gesehen habe. Ja, das war so, da war ich Kind, jung. Und der hat ja schon auch, also hast du gesehen, hoffe ich?
Ja, selbstverständlich.
Selbstverständlich, eine blöde Frage. Okay, und der geht ja auch unendlich irgendwie traurig los. Ja, das ist ja, Das ist ja ein Herzschmerz, der diese Filme erzeugt. Das ist extrem. Und insofern, das war halt so ein interessanter Moment für mich, so reflektieren über eigenes Erfahren und so.
Ich glaube eben auch, sowas brauchen die Filme, damit sie eben im Verlauf umso schöner und umso harmonischer wirken.
Dann. Natürlich. Das ist ja, also wie ich gesagt hatte, es braucht schon diese Sequenz am Anfang einfach, weil das dadurch der Karl extrem an Tiefe gewinnt, ja, und du sofort total mit ihm mitfühlst, und auch wenn er irgendwelchen absurden Quatsch später macht, du findest ihn immer noch liebenswert.
Ja.
Eben auch zum Beispiel, wenn er dann die Tür zuknallt, obwohl sein Haus in der Luft schwebt und ein armes, unschuldiges Kind auf seiner Terrasse noch hockt. Ja, also die beiden fliegen dann quasi Richtung, ich glaube Südamerika ist das, zu den Paradise Falls, den fiktiven.
Genau, wo eben
seine Frau immer so gerne das Haus gesehen hätte mal, ne?
Ja, und ja, aber ich glaube, das ist auch...
Also, haben da dann einige Abenteuer, von der Story braucht man sonst jetzt nichts vorwegnehmen, würde ich sagen. Ja. Also ich habe mich gut amüsiert auch während dem Film.
Wobei ich ihn jetzt auch nicht... Also ich habe zwar auch ab und an mal geschmunzelt und fand es ganz lustig so, aber so der riesen Comedy-Film war es jetzt für mich eigentlich nicht.
Nee, genau, das genau, wo ich darauf hinaus wollte, finde ich gut. Oder wenn du das auch so siehst. Ich habe halt in einigen Kritiken gelesen, so frei übersetzt, das ist nachweislich der lustigste Pixar-Film aller Zeiten. Und das ist total falsch, das stimmt überhaupt nicht. Nichts für ungut, aber das ist einfach nur Schwachsinn.
Ja,
also weil alleine, wenn ich an The Incredibles denke oder Monster AG, das sind so für mich die Pixar-Highlights, sagen wir mal, was jetzt den Comedy-Aspekt angeht, auf jeden Fall. The Incredibles gibt's ganz am Anfang die eine Szene, wo der Mr. Incredible, fährt nach Hause, steht im Stau und ist total angepisst, weil er im Stau steht. Und allein der Blick, den er da hat, wie er in diesem kleinen, viel zu kleinen Auto sitzt, und angepisst reinschaut, hat mich, glaube ich, lauter lachen lassen als so alles in dem Obenfilm jetzt zusammen. Es gibt auch in dem Obenfilm richtig geile, unfassbar lustige Momente, ja, wo du wirklich abbrichst. Aber wenig, und ich meine das überhaupt nicht negativ. Es ist ein echt super hübscher Film.
Total berührend. Wäre auch teilweise einfach irgendwie völlig deplatziert. Also das passt dann auch einfach nicht. Aber also jetzt zu behaupten, dass es der nachweislich lustigste Film von Pixar sei.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, überhaupt nicht.
Ist nicht so, ist nicht schlimm und macht den Film nicht schlechter, aber hat mich sehr gewundert. Ja. Was ich sehr amüsant fand, ich gehe ja immer dann, wenn ich endlich in dem Film drin war, ins Netz und saug alles an Gossip und Zusatzinformationen auf, was ich kriegen kann. Zum Beispiel, dass sie treffen ja dann bei den Paradise Falls oder in der Gegend um die Paradise Falls auf einen sprechenden Hund, vereinfacht gesagt. Dieser Hund namens Doug, der hat einen Preis gewonnen für den Film. Und zwar gibt es den sogenannten Palm Dog Award. Der wird jedes Jahr von internationalen Filmkritikern während den Filmfestspielen in Cannes verliehen. Irgendwie, ich glaube, seit 2001, und ich finde das total bizarr. Es gibt einen Hunde-Award. Und Doug hat sich durchgesetzt gegen den schwarzen Pudel aus Inglourious Basterds und den sprechenden Fuchs aus Antichrist. Ich hoffe mal, dass das jetzt nichts Gespoilertes zu Antichrist war, aber ich finde es total abgefahren, der Award.
Aber wieso ist ein Fuchs dabei?
Also, das ist ja dieselbe. Willst du mich auf einen ausgelassenen schlechten Witz hinweisen? Ich finde es nämlich auch lustig, dass dieser Hunde-Award, und wie nennt sich die Gattung? Canine ist es auf Englisch, glaube ich, ne? Und es wird in Cannes verliehen. Ich weiß, der ist unglaublich flach, aber so funktioniert mein Hirn nun mal. Auch sehr lustig sind die Easter Eggs, die in allen Pixar-Filmen, auch in dem hier wieder, versteckt sind, empfehle ich auf jeden Fall mal den Link zu klicken, den ich reinpacke. Auf /film.com haben sie sich da die Mühe gemacht und extrem genau analysiert. Es gibt zum Beispiel ganz am Anfang, bevor das Haus abhebt, mal eine Szene, als er am Fernseher sitzt und glotzt, Das ist eben genau bevor das erste Mal dieser dicke Pummeljunge bei seiner Tür klopft und man sieht nicht mal den Fernseher, man hört aber ganz kurz, was da gesagt wird oder was eben im Fernseher läuft. Und dieser Soundschnipsel, das sind 5, 6, 7 Sekunden, der ist entnommen aus einem extrem populären Fail-Blog-Video, wo so ein Teleshopping-Typ eine Kamera anpreist und ein Beispielfoto zeigt. Und das Foto stellt einen Schmetterling dar und er, schauen Sie sich dieses Pferd an, die Mähne, tata, und zeigt auf dem Bild rum und spricht von die Zähne und die Mähne, tata. Und es ist halt wirklich exakt dieser Audio-Stream.
Doch, mir ist es aber aufgefallen, dass das
im Fernseher läuft. Ich fand es total lustig. Und also solche Feinheiten, und es gibt noch irgendwie mehr. Zum Beispiel Pixar zeigt ja immer im aktuellen Film schon irgendwie den Hauptcharakter oder einen Charakter vom kommenden Film. Zum Beispiel bei Monster AG gibt das kleine Mädchen mal so eine Findet Nemo Spielzeugerfassung und Wally ist mal bei, es ist glaube ich auf der Ratatouille DVD in einem Kurzfilm und so weiter und so fort. Und jetzt in Ratatouille ist eben auch, geht es ja um diese Ratte. Und in einer Szene sieht man die Ratte davonlaufen und die wirft dann einen Schatten. Und wenn du das Bild da pausierst, dann passt dieser Schatten absolut 1:1 auf den Hund, auf Doug.
Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass die Leute, die dahinter den Film Mühe stehen, geben, ja, also die haben da anscheinend echt Spaß bei und ja, also ich finde, das merkt man halt auch schon in den Filmen.
Ja, also die Filme sind absolut mit Liebe gemacht und ja, wie gesagt, immer mal klicken, auch die Easter Eggs da durchgucken, was ja auch immer klasse ist bei den Pixar-Filmen, genau, fast vergessen, der Vorfilm, der diesmal Partly Cloudy heißt und so eine Fantasiewelt beschreibt, wo die Störche, die Babys bringen, sich die Babys immer in den Wolken abholen und ich fand den klasse. Also auch sehr sehenswert. Einer der besten. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass sie die auf Blu-ray veröffentlicht haben? Irgendwann letztes Jahr, glaube ich.
Die ganzen kleinen Vorfilme.
Ja, ja, genau. The Pixar Short Film Collection oder so. Oh, Traum. Ich glaube, das brauche ich. Die sind doch so klasse. Aber gut, ich denke, wir haben jetzt oben auch durchgetrampelt, alles dazu gesagt, was wir sagen wollten. Kriegt von mir auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Super schöner Film, aber vom Pixar hätte ich auch nichts anderes erwartet.
Ja, wunderbarer Film und Beweis, dass das Pixar das einfach schon irgendwie drauf hat.
Absolut. Gut, Filme durch.
Serien. Yes. Und zwar geht's los mit The Shield, Gesetz der Gewalt. Warum ich darauf komme, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich die Serie mal weiter gucke. Ich stecke momentan irgendwie Anfang der 5. Staffel fest, habe da vor einem halben Jahr oder so pausiert und ja, weil ich in letzter Zeit nur so ein Weeds Desperate Housewives Kram gucke, dachte ich, kann man doch mal wieder ein bisschen was mehr so mit Männern gucken.
Guck doch einfach auch noch Gossip Girl.
Ja, nee, also das ist auf jeden Fall wieder an der Zeit, mal sowas zu gucken. Und ja, wer noch gar nichts gehört hat von The Shield, ich habe mal gesucht und es wird eben so als Krimiserie tituliert, was ich ja völlig daneben finde. Crime klingt halt immer ein bisschen cooler, aber ja, es ist halt so Action.
Mein Crime, Vorschlag, ja genau, du musst noch Zusätze. Ja, Action, Crime,
also
Drama.
Eben so ein Schwachsinn, ich weiß nicht. Also, naja, es geht jedenfalls darum, dass in Los Angeles bei der Polizei eine Sondereinheit aktiv ist, das sogenannte Strike Team. Mhm. Und dieses Strike Team hat halt so besondere Vorgehensweisen. Die arbeiten eben nicht ganz so, wie sie sollten, sondern haben da ihre eigenen Ideen, wie sie eben Fälle lösen und das grenzt eben manchmal so oder das grenzt nicht, sondern das überschreitet halt häufig so ihre eigentlichen Befugnisse und geht eben schon in den Bereich illegal. Aber okay, im Prinzip meinen die das alle gut.
Und, okay, und warte mal kurz. Ich unterbreche dich gleich mal kurz, um einen Einwurf anzubringen. Also quasi so hat ja dann was von 24, dieser Aspekt auf jeden Fall, oder? Wo das ja auch immer an diese Grenze getrieben wird.
Ja, aber ganz anders.
Nur der Aspekt meine ich jetzt einfach, ja, dass quasi illegale Maßnahmen gerechtfertigt werden mit, das ist ja für die gute Sache.
Ja, aber also bei 24 ist es ja, soweit ich das gesehen habe, eigentlich so, dass man durchweg das unterstützenswert findet und sagt, ah ja, stimmt, muss er machen, geht nicht anders.
Ah, okay, und da ist es
und
jetzt nicht so.
Und hier ist es schon so, dass du manchmal denkst, na klar, ist okay, also was ich, den Drogendealer, den darfst du auch hauen, weil der ist ja echt böse. Mhm. Aber manchmal denkst du auch so, naja, ob man sich da jetzt unbedingt Geld in die eigene Tasche stecken muss.
Ah, okay. Ja, also warum ich dich unterbrochen habe, ich habe da auch, das ist schon ewig her, mal einen doch sehr interessanten Artikel gelesen, dass über diese ganzen Serien, das fasst man dann wohl unter dem Begriff Suspension zusammen, die USA, also ja, so eher als politische Einheit jetzt mal, Stimmung machen in der Welt für, man kann auch mal über die Grenzen gehen. Ja, weil du quasi deine Fernsehhelden ja immer dabei beobachtest, wie sie gute Sachen durchbringen mit fragwürdigen Methoden und dass sie quasi die Leute so daran gewöhnen und so darauf abrichten. Ja, aber da ist schon irgendwo was dran, dass das teilweise, ich weiß nicht, man sollte da beim Gucken irgendwie schon sich dessen bewusst sein.
Wobei eben bei der Serie ist es, wie gesagt, eigentlich nicht so, dass das jetzt darauf abzielt, dass man das permanent unterstützenswert findet. Und
das klingt für mich dann gleich schon mal sehr interessant. Jetzt nicht unbedingt, weil ich so der totale böse USA-Paranoiker wäre. Ich finde das einen interessanten Gedanken, was ich da gelesen hatte, kann aber 24 trotzdem sehr, sehr genießen, zumindest bis vor irgendwie 2 Staffeln oder so. Aber wenn das bei der Serie sowieso quasi irgendwie so beide Richtungen hat, klingt schon mal interessant. Und damit darfst du gerne weiter.
Ja, ich kann da noch gleich einmal erwähnen, also es gibt 7 Staffeln insgesamt. Mhm. Und das Ganze wurde gedreht von 2002 bis 2008 und ist eigentlich noch relativ aktuell. Und um das auch nicht unerwähnt zu lassen, ab der 4. Staffel spielt auch Glenn Close mit.
Du hast ein Ding für Glenn Close?
Ja, ich weiß, es ist einfach mehr Zufall. Also, okay. Aber sie spielt halt auch mit. Ja, und um nochmal vielleicht den Anfang der Geschichte kurz zu erzählen. Also es ist eben so, dass diese Polizeistation einen Captain hat, der heißt David Aceveda. Und in diesem Bezirk von Los Angeles hat er eben vor, so ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Und das Ganze ist halt so ein bisschen zwiespältig, weil er zielt eigentlich bei allen Handlungen darauf ab, ein politisches Amt zu bekommen. Also ist auf der einen Seite eben dafür, dass Probleme möglichst umfangreich gelöst werden, ist natürlich aber auch darauf bedacht, dass eben dieses Lösen von Problemen so weit korrekt abläuft, dass man zumindest ihm nichts weiß unterstellen kann. Genau. Und dann eigentlich, also ich glaube, alles, was man jetzt erzählen würde, würde zu viel vorwegnehmen. Also wie gesagt, die Jungs in diesem Strike-Team agieren halt ein bisschen fragwürdig. Aber häufig eben doch liebenswert und man merkt eben schon, dass sie das Richtige wollen und man gesteht ihnen dann halt auch zu, wenn sie mal, was weiß ich, mal ein paar Dollar unterschlagen oder wenn sie hier und da mal ein bisschen anders agieren, als sie sollten, dass das findet man schon okay, aber es gibt eben auch 10, ohne jetzt irgendwas Konkretes zu nennen, wo man jegliche Unterstützung irgendwie verliert, also wo man sagt so, nee, also so echt nicht.
Okay.
Wie gesagt, ich habe jetzt ja 5 Staffeln davon gesehen, beziehungsweise 4 Staffeln und ein bisschen von der 5. Hat mich eigentlich ziemlich überzeugt und ist eigentlich fast durchweg spannend, hat aber auch manchmal ein bisschen eintönige Momente, wo man eben denkt, so jetzt könnte die Geschichte auch mal ein bisschen irgendwie ja noch eine Überraschung vertragen oder sowas. Aber
Also nichts, ist dann was, quasi gut, wenn man es auf DVD daheim liegen hat, dass man einfach schnell durchkommt.
Und ja, gar nicht mal so. Also ich glaube, die Serie verträgt das ruhig, wenn man das ein bisschen in mit ein paar Pausen sieht. Ach also so, ich glaube, ich habe es ein bisschen zu schnell geguckt und dadurch wurde es ein bisschen...
Das kann natürlich auch sein. Ne?
Ja, also man lernt da halt sozusagen die typische Handlungsweise irgendwie, die lernt man halt kennen und irgendwann war es dann halt nicht mehr ganz so aufregend.
Wie ist denn das? Ist das episodisch oder auch so Handlungsbögen über Staffellänge
hinaus? Das sind, soweit ich mich erinnern kann, ist es immer staffelweise sozusagen ein Hauptevent. Aber okay. Du hast eben auch viele Sachen, die parallel immer so ein bisschen mitlaufen. Also es ist halt meistens eine so eine Hauptgeschichte und dann gibt es eben diverse Nebenschauplätze, so, wo dann eben auch noch was passiert. Aber also ist auf jeden Fall nichts mit Episoden, sondern schon zusammenhängt alles.
Das ist immer gut, finde ich.
Ja, das gefällt mir auch. Was auch noch erwähnt werden sollte, weil es eben doch sehr auffallend ist, es wird viel mit Handkameras gedreht, was ja leider in letzter Zeit so ein bisschen übertrieben oft verwendet wird, aber eben bei der Serie passt es schon, also weil es eben wirklich, wenn die Leute halt in irgendwelche Häuser reingehen, voll bewaffnet und da halt irgendwelche Leute hochnehmen, dass eben das entsprechend von irgendeiner Handkamera begleitet wird und nicht von irgendwelchen Kameras, die starr an der Ecke hängen und das dann so von oben filmen oder so. Also das würde nicht passen und bei der Serie ist es auch auf so einem Level eigentlich, dass es absolut sinnvoll ist und soweit ich das jetzt in Erinnerung habe oder so weit ich das jetzt beurteilen kann, würde ich behaupten, dass eben die Dosis recht gelungen ist und dass es eben auch nicht so ist, dass man nun völlig unnötig minutenlang irgendwie wild schüttelnd da durch die Gegend gerannt ist. Also das passt schon so und sorgt eben durchaus für eine vernünftige, angebrachte Atmosphäre.
Das klingt ja jetzt richtig gut. Also ich gucke mir sowas schon immer gern an, wenn so super coole US-Einheiten cool sind. Das schaue ich mir gerne an.
Ja, also es sind schon verdammt coole Leute. Also,
das ist wunderbar, wunderbar.
Ja, also wer auf so einen Kram steht,
also Action-Crime,
dann ist es schon wirklich fein. Ich freue mich drauf, dass ich jetzt noch, um dich nochmal zu unterbrechen, gerne. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass ich jetzt eben noch 2,5 Staffeln vor mir habe und denke, die werde ich auch innerhalb der nächsten Wochen dann mal fertig schauen.
Mhm, na gut, ja, mal schauen, wann ich dazu komme. Vermutlich nicht so bald, aber man kann ja nie genug auf Halde noch haben, was einen noch erwartet. Was ich jetzt ganz lustig fand, eher zufällig, habe ich jetzt auch noch eine Serie aus, nicht wirklich ähnlich, aber so selbe ultra grobe Kategorie Crime, habe ich nämlich gestern angefangen, eine ganz neue Serie. Und ich habe mich ja bis jetzt, obwohl ich gerade gesagt habe, ich gucke mir das schon immer ganz gern an, so coole Sondereinheiten-Kram, von diesem ganzen CSI-Zeug bislang ferngehalten. Also das, ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht genau, worin das liegt. Vermutlich einfach auch deshalb, weil das in Deutschland von diesem katastrophal bösartigen RTL-Netzwerk ausgestrahlt wird, was immer Negativpunkte bei mir für irgendeine Serie vergibt. Zum Beispiel auch ist mir letztens wieder empfohlen worden, dass ich unbedingt mal angucken muss, Monk. Aber das läuft doch auch auf RTL, ne?
Ich meine, Monk ist toll.
Ich glaube das wirklich. Ich kann nichts dagegen tun. Das ist einfach so. Ich habe erstmal eine Abneigung dagegen, weil es auf RTL läuft. Ich kann nichts dafür.
Ja,
das
völlig ist so. Unbegründet.
Natürlich.
Also häufig begründet, aber da.
Also unbegründet ist natürlich zu viel gesagt. Aber RTL ist scheiße und fertig. Es geht um die Serie White Collar. Und wie gesagt, im weitesten Sinne auch so bei Crime einzuordnen, würde ich mal sagen. Es dreht sich im Wesentlichen um zwei Personen, einen FBI-Agenten und einen Trickbetrüger. Der FBI-Agent wird gespielt von Tim Decay, den vielleicht manche aus einer Serie namens Party of Five kennen, die irgendwie so bis 2000 lief die und war das Karrieresprungbrett unter anderem für Matthew Fox aus Lost. Mhm. Ich glaube auch Neve Campbell.
Sagt mir nichts.
Ich kenne auch dieses Party of Five nur, weil ich mal irgendwas mit Matthew Fox gesehen habe, wo er davon erzählt hat. Vielleicht eher bekannt ist der Matthew Bomer, der Trickbetrüger-Darsteller. Der hat mal einige Folgen lang in Chuck mitgespielt. Er erinnert stellenweise auch sehr an Andy aus Weeds. Also vom Aussehen, von der Art her so extrem ähnlich stellenweise. Gut, worum geht's? Also der Peter Burke, so heißt der FBI-Agent, hat vor knapp 4 Jahren diesen Trickbetrüger geschnappt. Jetzt ist der im Knast und haut ab. Das ist so gleich in der ersten Folge, der haut ab. Das ist direkt der Anfang, wie er aus dem Knast rausgeht im Grunde. Ja. Und dann muss er ihn quasi wieder einfangen. Das gelingt ihm relativ schnell. Man erfährt dann, dass er quasi aus dem Gefängnis abgehauen ist, um seiner Liebe irgendwie hinterher zu rennen, weil er wusste, dass die wohl weg will. Das erfährt man dann auch über so Videoaufzeichnungen von Gefängnisbesuchen und so weiter und so fort. Dabei wird dann schon so angedeutet, dass die beiden so dieses Katz-und-Maus-Spiel auf der Jagd und auf der Flucht hin und her kennen und irgendwo beide mögen und quasi so eine gewisse Grundsympathie gegeneinander tatsächlich da ist. Und auch eben im Lauf gleich von dieser ersten Folge kommt es dann dazu, dass der Trickbetrüger ihm dem FBI-Agenten anbietet, er hilft ihm und dafür darf er aus dem Knast. Natürlich auf Bewährung, und er kriegt dann auch so eine Fußfessel und sie sind halt dann quasi ein Team. Und obwohl sie von verschiedenen Welten kommen, es gibt einfach so diese gewisse Sympathie, die jetzt vor allem der FBI-Agent natürlich nicht wirklich eingestehen will, klappt aber ganz gut. Und sie lösen dann auch irgendwie quasi den Fall gleich mal in der ersten Folge ganz gut, das klappt. Und ist insgesamt ist oft ganz witzig. Es sind sehr sympathische Leute. Es ist relativ seicht, würde ich jetzt mal sagen. Nicht plump, aber ganz gut unterhaltend. Ich habe mir während der Folge öfters mal gedacht, Mensch, das wird irgendwie auch so als Filmchen gut funktionieren. Wenn man das ein bisschen mehr ausschmückt, könnte man da auch aus der Story so von den Piloten einen Film machen. Gleichzeitig aber eben auch wegen der Produktions- und Schauspielerqualität würde das ganz gut funktionieren. Ist also doch irgendwie so ein positives Merkmal auch, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe so die einzige Sorge, dass es zu episodisch ist, ja, weil wie gesagt, sie lösen quasi diesen Fall jetzt in der ersten Folge und dann ist die Folge aus und alles ist gut.
Was denn du meinst, ist es denn jedes Mal Fall verlösen und dann...
Ja. Also jede Folge ein Bösewicht oder so. Aber es gibt auch schon so erste Anzeichen für länger dauernde Handlungen und ich wüsste auch nicht mal, ob es mich wirklich stören würde jetzt bei der Serie, wenn es so ist, weil die einfach gut funktioniert und
es ist ja, also
es muss
wir,
nicht
sind, immer wir sind uns eigentlich einig, dass wir zusammenhängende Geschichten besser finden, aber zum Beispiel ist ja Monk, was ich ja gucke, ein paar Folgen jedenfalls schon gesehen habe, da ist es ja auch immer nur so, dass es eine abschließende Folge ist und das stört mich auch überhaupt nicht.
Nee, also es gibt auf jeden Fall auch Serien, wo das wunderbar funktioniert, ganz klar. Das könnte eine davon werden. Ich bleibe da ganz sicher dabei, weil es echt gut gemacht ist. Und sollte man, wenn man so diese Richtung generell mag, so ein bisschen Ermittlung, ein bisschen lustig, ein bisschen coole Sprüche, auf jeden Fall mal einen Versuch geben.
Klingt gut.
Jo. Und damit haben wir unser Programm für heute schon durch. Wir sind, glaube ich, schon wieder voll lang.
Da hatte ich gar nicht mit gerechnet.
Nee, ich dachte auch, dass es heute schneller geht, aber tja, ich hoffe, das stört euch nicht. Uns hat es diesmal auch nicht gestört. Das hat wieder gut funktioniert.
Ja.
Und tja, was bleibt am Schluss? Wie üblich, kommt auf die Webseite, klickt alle tollen Sachen an, schaut's durch, sagt uns, was euch gefällt. Sagt uns auch, wie ihr irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr die Filme schon gesehen habt, lasst uns mal wissen, wie ihr die fandet. All das natürlich auf watch-th.is. Und abgesehen davon lässt sich nur noch zusammenfassend sagen, schaut nicht zu viel Schrott. Und bis zur nächsten Woche. Ciao.
Bis denn. Ähnlich ist es, glaube ich, Wild Dogs, wobei man das nicht genau sieht, weil der...
Na? Halt, nicht Wild Dogs, Old Dogs.
Verdammt.
Okay, ist auch gemein, ne? Nicht so viel erwartet und oh shit, ey. Alter. Entschuldige. IRC ist noch an. Spacken. Haben wir alles verwurstet, was drin steht?
Ich glaube ja.
Ich glaube auch.
Ja. Doch.
Ciao, 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 ciao.
Ah.